Antenne Traumstadt, der Filmpodcast, Gazette 88. Hallo Hörer, hallo Hörerin, hallo Marco Fritz.
Huhu, grüß dich Björn.
Na, wie ist es?
Na, super.
Wie ist es in der Welt der Wahnsinnigen?
Ja, alles super. Ich bin ja noch in den Nachwirkungen von meinem Urlaub und der eine oder andere hat es ja mitbekommen. Haben wir es gesagt? Ist auch egal, wenn nicht. Ich war ja in Griechenland, nein, nicht auf Mykonos und auch keine Ziege, musste dran glauben. Aber ich bin entspannt, du, ey. Also der Urlaub war okay irgendwie. Ich bin nicht so der Ressort-Fünf-Sterne-Typ, aber meine Frau hat es gefallen. Aber jetzt die Woche, wo ich jetzt dann zu Hause war und mich hier in meinem kleinen Heimkino verkrümeln konnte, um Filme zu schauen oder Musik zu hören, da ging die Laune schon bergauf.
Ja. Das glaube ich. Das geht schnell, wenn man wieder zurückkommt, dann ist man immer, also als Filmfreund, da freut man sich doch immer besonders, oder? Also ja, mein letzter Urlaub war auch so furchtbar, es waren nur 2 Tage, aber 2 Tage Borkum ist einfach grauenhaft. Es ist so schlimm.
Ich glaube, ich war noch nie auf Borkum, glaube ich.
Oh, fahr nicht dahin. Also fahr dahin, wenn da keiner ist, also wirklich gar kein Mensch, dann ist das bestimmt toll, aber wenn da Leute, und vor allem einheimisch, ich bin noch nie so unfreundlich behandelt worden von unterschiedlichsten Leuten, die aber offensichtlich alle da wohnen. Wir dachten so, was ist denn da los? Muss man da schlechte Laune mitbringen, um dann da gut behandelt zu werden? Oder,
hast du schon wieder dein I Hate Borkum T-Shirt angehabt?
Ich hatte gar kein T-Shirt an.
Okay. Was ist das? Ostfriesland. Wir haben ja meinen Vater beerdigt da oben in Ostfriesland, ja. In Langeoge. Wobei, das ist, glaube ich, in Nordfriesland. Aber ja, genau. Also da zieht mir auch nichts mehr hin, da oben.
Ja, nee, ich mag das auch so von der Landschaft nicht. Das ist alles so karg und grau und trüb. Aber wenn wir Hörer aus Borkum haben.
Wir lieben euch.
Wir lieben euch, nur euch lieben wir. Euch zwei.
Ihr seid die Besten. Ja, so. Nee, das stimmt gar nicht. Wir hassen alle, aber egal.
Ja, wir sind da konsequent.
Der Oktober hat begonnen, ne? Also zumindest jetzt, ne? Jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, wir nehmen ja nicht irgendwie 2 Tage vor Release dieser Folge auf. Jetzt ist Ende September, aber der Oktober ist auch bei mir immer wieder ein besonderer Monat, weil ich mich dann so genötigt fühle, Klassiker zu schauen.
Ja, und man hat halt so dieses Grundgefühl, jetzt ist Herbst, jetzt steht Halloween an, alles wird irgendwie ruhiger, irgendwie besinnlicher, möchte ich jetzt nicht sagen. Also für mich schon, ja, aber so insgesamt vielleicht nicht ganz so. Deshalb muss man sich natürlich schön machen und ja, das ist für mich eigentlich immer so gewesen. Der Oktober ist tatsächlich mein Lieblingsmonat.
Ich habe das ja heute auch gemerkt. Wir waren mit unserem Pflegehund draußen. Ich habe noch ein paar Tage frei. Und hier im Park liegen überall schon die Blätter auf dem Boden. Da kommt Stimmung auf, tatsächlich auch bei mir.
Das stimmt. Der Schatten von Michael Myers ist allgegenwärtig.
Du. Wollen wir, hast du noch News oder wollen wir direkt irgendwie unsere Filmbesprechung starten? Ich persönlich habe tatsächlich. Muss ich mich kurz überlegen? Nein, ich habe nichts.
Nö, ich habe auch nichts.
Das ist super. Wer mag anfangen?
Ja, fang an.
Ja, dann fange ich an. Ich habe mich nach Frankreich begeben. Und zwar nach Frankreich im Jahr 2002. Und habe mir Dans ma peau oder auf Englisch In My Skin von Marina Devant angeschaut, die ja nicht nur Regie geführt hat, sondern auch das Drehbuch geschrieben hat und auch die Hauptrolle übernommen hat. Und der Film beginnt schon fast beiläufig. Esther, also die Figur von Marina Devant, verletzt sich bei einer Party. Ein Schnitt ins Bein, nichts Spektakuläres, doch genau dieser kleine Unfall entwickelt sich zu etwas viel Größerem, nämlich zu einer Obsession mit dem eigenen Körper, die immer tiefer und dunkler wird. So kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben. Anfangs wirkt das noch alles wie so eine seltsame Neugier, fast schon wie irgendwie so ein kleines verstörendes Experiment, doch das entwickelt sich dann relativ schnell zu einem ritualisierten Spiel aus so Faszination, Ekel und Intimität. Dabei ist Dans ma peau kein klassischer Horrorfilm, denn es geht hier eigentlich weniger um eine stringente Handlung, sondern vielmehr um den inneren Zerfall einer Frau im mittleren Alter. Für mich fühlte es sich mehr wie eine Charakterstudie an, als wie eben eine Erzählung im klassischen Sinn. Und genau das kann, glaube ich, für viele, die sich den Film anschauen, zu einer Geduldsprobe Mutprobe werden, denn ja, manche werden den Film lesen als Metapher auf Entfremdung, Depression oder vielleicht so die fragile Beziehung zwischen Körper und Identität. Andere wiederum werden enttäuscht sein, weil es eben keine klassische Entwicklung gibt. Es gibt keinen Höhepunkt und auch keinen Plotpoint, also keine Auflösung am Ende. Ich selbst schwankte so zwischen ja, Faszination von der Radikalität des Gezeigten, aber auch wieder stellenweise oft genervt von wirklich vielen Wiederholungen. Also es ist ein sehr monotoner Film, würde ich ihn mal nennen. Am stärksten ist der Film für mich in den Momenten, in dem ich mich komplett auf Esthers Perspektive einlasse. Die Kamera ist extrem nah, das wirkt sehr intim, zwingt einen, den Blick einzunehmen von ihr ohne wirkliche Distanz. Und dann haben wir so jede Bewegung, jedes Schneiden, jedes Reißen ist spürbar. Und das macht der Film auch auf der Tonspur wirklich sehr, sehr gut. Das Knacken der Haut, das rhythmische Atmen, das Schaben vom Metall auf Fleisch. Da gab es Szenen, wo ich mich dabei ertappt habe, so zu denken, so, oh, boah, weggucken. Hab's aber nicht gemacht. Das ist, glaube ich, auch ein Konflikt, den der Film hier provozieren will. Und das macht er wirklich gut. Diese Konsequenz hat einen Preis. Die Wiederholungen, wie eben schon mal kurz angeteasert, können ermüdend wirken, weil der Film eben auch keine einfachen Erklärungen bietet. Alles bleibt sehr vage, fast schon hermetisch und schwer greifbar. Ich kann absolut nachvollziehen, wenn da irgendjemand sagt, so genug und aussteigt. Ich habe mich aber dabei auch immer wieder ertappt, wie ich in diese Unnachgiebigkeit, die hier gezeigt wird, hineingezogen wurde. Also das hat eine gewisse Faszination auf mich ausgewirkt. Filmhistorisch kann man Dormapo so in die Strömung, die Anfang der 2000er Jahre im französischen Kino als New French Extremity bezeichnet wurde, einordnen. Da zählen so Filme zu wie Irrévisible von Caspar Noé oder Alexandre Ojas, High Tension oder auch Pascal Logiers Martyrs. Gemeinsam mit den Filmen ist ja Grenzerfahrungen, radikale Körperlichkeit, das alles so ein bisschen herauszufordern. Marina de Vaux hat mich als jetzt Zuschauer fast schon gezwungen hinzusehen. Das war stellenweise unbequem, aber auch faszinierend. Und egal, wie man den Film letztendlich interpretiert, eins kann man ihm tatsächlich nicht absprechen, trotz klarer Parallelen zu anderen Werken. Mir ist sehr oft Cronenbergs Crash in den Kopf geschossen, besitzt er durchaus eine eigene Originalität. Für mich liegt Dormapo näher an Kunst als an Unterhaltungskino. Das muss man mögen. Und man muss auch empfänglich dafür sein. Einfach ist dieser Film definitiv nicht, weil über allem eine sehr große Schwere liegt. Aber es ja, ist auch kein schlechter Film. Das ist er ganz sicher nicht. Ich muss ihn vielleicht noch mal schauen. Abschließendes Urteil. Interessant.
Ja, vielleicht musst du ihn wirklich noch mal gucken, weil du dann auch in etwa weißt, was dich erwartet und dich dann vielleicht auf andere Dinge fixierst, die dir dann mehr bringen oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber es gibt ja auch Filme, die zünden einfach nicht und fertig. Was soll das, ne? Ja, ich mache dir jetzt eine Freude. Ich habe nämlich mich nach Hongkong begeben, wo du ja sonst gerne verweilst. Und ich habe mich zweimal sogar, glaube ich, wollen wir chronologisch vorgehen. Ich war auf jeden Fall hier einmal in Hongkong im Jahre 1987 und habe mir einen Film von Ringo Lam angeguckt, der im Original da Gam Yuk Fung Wan heißt. Oder hier Prison on Fire. Ja, ein Titel, der doch Programm ist, würde ich sagen. Wegen fahrlässiger Tötung muss Lu Kaiyu ins Gefängnis, was für den jungen Mann kaum zu ertragen ist. Nicht nur die strenge Hand der Aufseher macht ihm zu schaffen, sondern auch die anderen Häftlinge, für die er eine leichte Beute ist. Da kommt A Xing gerade recht, denn der kennt sich im Knast bestens aus und steht Lu Kaiyu bei. Doch als behauptet wird, Lu Kaiyu hätte jemanden verraten, gerät der Konflikt außer Kontrolle. Ja, wie ich auch hier schon häufiger mal gesagt habe, vor allem wenn wir über die Verurteilten sprechen, bin ich kein großer Freund von Gefängnisfilmen. Und wenn, sind mir am liebsten tatsächlich Frauengefängnisfilme, weil ich mich da meistens in der Welt von Franco und Mattei und so bewege und die halt einfach auch andere Schauwerte haben. So, aber ich mag zum Beispiel 12 Uhr Nacht, Midnight Express, den liebe ich. Ganz, ganz großartiges Teil von Alan Parker. Und Prison on Fire von Ringo Lam. Den setze ich jetzt dazu seit 3 Tagen. Denn der hat mich ziemlich unterhalten. Vor allem hat er mich deshalb unterhalten, wir haben ja hier ein chinesisches Gefängnis und das ist jetzt gar nicht mal so streng, wie man, also klar, das ist natürlich schon streng, aber das Gefängnis selber ist ja jetzt gar nicht, wird jetzt gar nicht so wie das, wie der Gulag dargestellt, ja. Und auch die Gefängnisleitung, die ja sagt so, ja, hier haltet euch daran, was wir sagen und dann ist alles gut, dann seid ihr fein raus, so nach dem Motto, auch hier herrscht Demokratie. Ja, sagt sie dann, wenn sie dann sagen, so hier und wenn ihr Beschwerden habt, dann könnt ihr das einmal im Monat vorbringen. Dann kommt irgendwie der Friedensrichter oder irgendwas, keine Ahnung. Das fand ich alles sehr interessant, weil meistens hat man ja in den Gefängnisfilmen direkt so, da ist schon, das ist das böse Gefängnis, das Schlimmste, was es gibt auf der Welt und sag nur ein falsches Wort und du bist direkt im Loch. Ja, und so ist das eben hier nicht. Und das fand ich schon mal sehr realistisch, sehr angenehm. Weil die Leute, die hier drin sitzen, da sitzen ja Triadenbosse oder Leute, die in den Banden, in den Gangs jeweils drin sind und es formieren sich ja auch im Gefängnis wieder Gangs, was offiziell natürlich nicht sein darf. Da wird ja auch drauf geachtet, hier gibt es keine Banden. Ja, und eigentlich geht es ja nur um diese Banden. Und jetzt haben wir diesen Luo Kaiyu, der da ins Gefängnis muss und wir lernen sehr schnell die Vorgeschichte von ihm kennen in so einem Rückblick. Er sitzt in seiner Zelle und wir haben so einen Rückblick und sehen, was er getan hat. Und er hat eigentlich, also sein Vater hat einen Laden gehabt und der wurde überfallen in der Nacht und er ist eingegriffen. Der Vater wurde über den Zaun geschlagen so und irgendwie gab es eine Schlägerei und er hat einen von den Typen auf die Straße gestoßen und prompt ist derjenige von dem Bus überfahren worden. Also fahrlässige Tötung, würde man eigentlich sagen. Würde ich jetzt mal behaupten. Das hat aber da irgendwie den Grund, also das hat ihn da halt einfach hinter Gittern gebracht. So, und deshalb ist das eigentlich so ein Typ, der da gar nichts zu suchen hat, weil alle anderen einfach Arschlöcher sind, die irgendwie schon ein paar Mal da waren und einfach harte Typen sind. Und er ist das einfach nicht, allein schon optisch nicht. Und ja, jetzt kommt unser wunderbarer Chun-Yun Fat als Arsching rein, der das Gefängnis im Grunde in- und auswendig kennt, weil ständig landet er da. Und er hat auch einen harten Grund, warum er da gelandet ist. Jetzt zuletzt verrate ich nicht, weil es dann irgendwie so ein kleiner Schlag in den Magen, den man gar nicht sich denken würde. Und das fand ich schon wieder sehr, sehr gut. Und er ist hier halt auch so ein Clown. Und ein cleverer Clown, muss man auch sagen. Also er versucht schon irgendwie hier mit allen klarzukommen, weil er weiß, das ist das Gesündeste. Aber er hat auch so seine Tricks und Mittel, um auch diese Leute da, also auch diese Gefängnisdirektoren irgendwie zu manipulieren. Wer da irgendwie mal wieder rauchen will und einer von den Aufsehern dann vor den anderen sagt so, hier weg mit den Kippen und gib mir die her und so und er dann mit dem vor die Tür geht und die sich dann so fast wie Freunde unterhalten so, und der Aufseher die Kippen so zurückgibt, so, ja, ja, hier kommt, ne? Also das ist schon cool irgendwie, wie da so dieses, wie die Charaktere hier gezeichnet werden. Da gibt es keinen, der irgendwie nur scheiße ist oder nur böse oder, naja, vielleicht den Aufseher, aber das ist schon mal immer ganz toll. Man hat halt hier so viel Alltag, aber es ist nicht eine Sekunde langweilig, weil in jeder Minute passiert irgendwas Interessantes, was Tolles und es artet dann auch immer wieder aus. Also es kommt dann auch zu harten Schlägereien und dann greift dann die Polizei ein, also diese Gefängnisleitung, dann rennen sie mit ihren Schildern da in diese Horde von Wahnsinnigen, die sich die Fresse einschlagen. Das ist halt einfach auch alles ganz toll gefilmt und nichts ist übertrieben und trotzdem, es ist alles hart, es ist super geschnitten. Es ist einfach wieder so ein Film, wo ich dachte so, wow, der macht dir so in jeder Sekunde Spaß. Weil halt vor allem diese Figuren so super, also so super funktionieren und so gut harmonieren und man halt auch diese Konflikte dann hat. So zum Beispiel mit Mickey, dargestellt von Ka Kui Ho, den habe ich gesehen und ich kannte ihn irgendwoher. Ich weiß nicht woher. Er ist einer der Tiraden und der halt auch behauptet, dass der Luo Kaiyu ihn verraten hätte und deshalb kriegt er hier auch kräftig das Gesicht eingeschlagen. Und wer mich aber dann nochmal so richtig überzeugt hat, ist Roy Hyung. Der ist nämlich der Offizier Hang, der den Spitznamen Killer trägt und auch so aussieht. Also der hat mal echt eine Aura gehabt, wenn der irgendwie da aufgetreten ist und irgendwie immer so nach oben geguckt, immer seinen Knüppel da in der Hand gehabt, seinen Hut da bis unter die Augen gezogen. Das ist echt schon cool gewesen, weil dieser Film halt, also diese Kombination aus Knastdrama, aus weisen Sprüchen auch irgendwie, die da halt dann auch immer mal so kommen. Also wenn zum Beispiel unser Shoyun Fat unter einen Toilettenstuhl irgendwie geschrieben hat, sei tolerant, dann gewinnst du Frieden und Ruhe. Sei bescheiden, dann erreichst du neue Horizonte. Und er dann aber im gleichen Atemzug sagt so, ja, ist aber nicht so einfach, das auszuleben. Ja, das sind alles so Vertiefungen. Und das erwartet man erstmal so in so einem Gefängnisfilm gar nicht. Und dann auf einmal gibt es dann diese Prügeleien und das endet dann wirklich auch in so einem Inferno aus einer riesigen Massenschlägerei auf engstem Grund. Wahnsinn. Also das war echt so ein Augenöffner mal wieder.
Ja, Pringulam, toller Regisseur. War, glaube ich, sein vierter oder fünfter oder sechster Film erst. Das klingt jetzt viel, aber für Hongkong-Verhältnisse, wo man irgendwie im Jahr zwei Filme gedreht hat, relativ wenig, hat irgendwie ein Jahr vorher oder im selben Jahr, glaube ich, City on Fire, den ich, glaube ich, schon 8000 Mal hier
in der Kassette, ja, der fällt oft,
ne? Zitiert habe.
Ja.
Genau. Gedreht. Undeclared War hatte ich mal mit vor einigen Wochen, Monaten in der Kassette, hat mir nicht so gut gefallen bei der Wiedersichtung. Aber ja, Shoyun Fat ist Gott einfach auch, ne? Der Mann hat Charisma bis zum Abwinken. Unfassbar geiler Schauspieler, finde ich. Also ich immer wieder faszinierend, was für eine Range an Emotionen dieser Mann an den Tag legt.
Vor allem, wenn er dann irgendwie so in diesem Inferno am Ende so richtig aggressiv wird und man denkt so, ey, wow, wo war das vorher? Weil vorher, ich meine, da hat auch vorher schon mal zugehauen so, aber der war ja eigentlich eher tiefenentspannt und dann explodiert er da und das ist krass, wenn er über die Betten springt und dem einen Typen da ins Gesicht tritt im Sprung. Also es ist einfach, ja, das hat mich befriedigt.
Ich finde immer die Ringolam-Filme finde ich immer so im Vergleich zu anderen großen Hongkong-Regisseuren, wie jetzt John Woo als Beispiel genommen oder auch Johnny To. Ich finde, die Ringolam-Filme sind immer ein bisschen mehr geerdet. Also geerdet im Sinne von, die haben eher was von der Rohheit eines French Connections oder von der Filme eines John Schlesinger aus den 70er Jahren, also diese neuen amerikanischen Filme, eben was ganz anderes als diese Blut-Ballett-Opern eines John Woo.
Ja, ja, also genau.
Das erdet die so ein bisschen,
finde ich. Ja, ja, eben, hier gab es halt einfach auch nicht so diese Zeitlupengeschichten und du konntest allem immer sehr, sehr gut folgen. Ne? Es ist irgendwie sehr, als wärst du im Grunde daneben gewesen. Also wie sollte so eine Schlägerei anders aussehen als so? Ja, du konntest dich auf alles konzentrieren.
Ja, sehr roh eben auch.
Genau.
Ne? Das ist schon schön.
Ja, definitiv. Sehr, sehr schön.
Dann lass uns doch in Asien bleiben. Ich habe mich nach Japan begeben und habe Masaaki Kobayashis Film Kwaidan aus dem Jahr 1964 mitgebracht. Ein ganz besonderer Film, weil er auf eine Art mit dem Horror-Grusel-Genre umgeht, die man so im westlichen Kino kaum findet. Kwaidan bedeutet übersetzt so viel wie seltsame Geschichten und genau das bekommt man hier. Vier Geistergeschichten, die jede für sich ein kleines Universum bilden und die erste Geschichte heißt die schwarze Haarsträhne und erzählt von einem Samurai, der seine Frau verlässt, um in eine reiche Familie einzuheiraten. All das geschieht aufgrund von Armut, Ehrgeiz und Eitelkeit und dafür opfert er im Grunde genommen die Liebe seines Lebens. Doch mit der Zeit merkt er, dass der Reichtum die Leere in ihm nicht füllen kann. Also kehrt er zurück und findet eine Frau vor, die auf unheimliche Weise nicht mehr die gleiche ist. Und schon diese erste Episode, die so 45 Minuten circa geht, wir sprechen hier von einer Gesamtlaufzeit von über 3 Stunden, fesselt mit Bildern, die eine unfassbar sehr, sehr tiefe Schwere haben, karge Kulissen, gedämpfte Farben. All das symbolisiert natürlich den moralischen Verfall des Samurais und wird dadurch auch bildlich sichtbar. Ich fand es sehr faszinierend, wie Kobayashi hier mit dem Thema Erinnerung und Schuld umgeht, nicht einfach erzählt, sondern das tatsächlich visuell spürbar macht. In der zweiten Episode, die mir sehr, sehr gut gefallen hat, die Frau im Schnee, da ist das Ganze schon fast wie ein Märchen aufgebaut, ein sehr düsteres Märchen. Da verirren sich 2 Männer in einem Schneesturm und begegnen einer geheimnisvollen Frau, einer Schneehexe, die wunderschön ist, aber auch sehr tödlich. Und einen der beiden Männer tötet sie, den anderen lässt sie am Leben unter der Bedingung, dass er nie jemanden von dieser Begegnung erzählt. Und er hält sich auch jahrelang an dieses Versprechen, baut sich eine neue Familie auf, heiratet, bekommt Kinder und irgendwann bricht er aber gegenüber seiner Frau das Schweigen und die Vergangenheit holt ihn wieder ein. Und was mich hier besonders beeindruckt hat, ist die Kulisse. Dieser Schneewald, komplett im Studio errichtet mit gemalten Himmeln und einer Atmosphäre, die sehr, sehr wunderschön bedrohlich wird. Alles ist weiß, fast makellos, jungfräulich und die Gefahr ist aber jederzeit spürbar. Der Himmel ist nachher rot und man sieht ein Auge am Himmel. Das ist sehr, sehr schön gemacht. In der dritten und vorletzten Geschichte Heuschi ohne Ohren ist auch die längste und ja, so im Gesamtkontext opulenteste Geschichte geht es um Heuschi, einen blinden Musiker, der auf der Biwa, das ist so ein traditionell japanisches Instrument, spielt. Und mit seinem Gesang kann er nicht nur die Menschen fesseln, sondern auch Geister anlocken. Und diese Geister wollen, dass er für sie singt. Und das tut er auch. Das ist eine Geschichte über Kunst, Hingabe und darüber, was man eben, was passiert, wenn man Grenzen überschreiten. Hier sind die Bilder wirklich überwältigend. Wir haben riesige Tempelhallen, wir haben sehr schöne Szenen im Kerzenschein und vor allem die Rekonstruktion einer großen traditionellen Seeschlacht, die wie ein Wandgemälde hier aufgebaut wird. Das ist keine Naturalistik, sondern das ist bewusst sehr stilisiert, fast schon eine mythische Inszenierung. Für mich ist die Episode das Herzstück des Films, weil sie sehr, sehr eindringlich dargestellt wird, weil sie sehr, sehr dynamisch ist und ja, wunderbares Grauen in seiner Schönheit zeigt. Und ja, die letzte Episode auch noch mal ganz kurz, die heißt Im Tee, ist die kürzeste, aber vielleicht auch so ein bisschen so X-Files-mäßig die rätselhafteste. Da sieht mich ein Samurai plötzlich ein fremdes Gesicht in seiner Teeschale. Das ist sehr, sehr schön gemacht. Das ist für ihn erstmal nur so ein bisschen irritierend. Das Gesicht lässt ihn aber nicht wirklich mehr los, verfolgt ihn, dringt in seinen Alltag ein, bis er nicht mehr unterscheiden kann, was real ist und was nicht. Anders als die anderen Geschichten endet diese letzte Episode sehr abrupt, kommt schon fast fragmentarisch rüber und hinterlässt so ein Gefühl von Unbehagen. Das ist sehr, sehr schön. Was alle vier Episoden verbindet, und das ist mir jetzt ein ganz wichtiger Punkt für mich, ist der Stil. Qui-Dan arbeitet mit einer extrem kunstvollen Bildsprache. Alles ist klar als künstlich erkennbar, als Bühnenbild und dadurch entsteht eine fast schon poetische Atmosphäre. Ich habe beim Schauen oft gedacht, das ist weniger ein Film, das ist mehr wie so ein Gang durch eine Gemäldegalerie. Jede Einstellung könnte man im Grunde anhalten, an die Wand hängen. Das ist wunderschön. Die Farbgestaltung ist super. Mal düster, mal erdig, mal strahlend weiß, mal geprägt von satten Rot- und Goldtönen. Kobayashi setzt hier selten auf Realismus, sondern zumeist auf künstliche Stilisierung. Dazu kommt das Tempo. Der Film nimmt sich unglaublich viel Zeit. Jede Bewegung, jeder Blick, jede Einstellung dauert länger, als wir es eigentlich gewohnt sind. Anfangs mag das ein wenig anstrengend wirken, aber mit der Zeit merkt man, dass genau diese Langsamkeit sehr entscheidend für die Atmosphäre ist. Man wird quasi gezwungen, durch diese Langsamkeit in die Bilder einzutauchen, die Atmosphäre aufzusaugen und dadurch entsteht was ganz, ganz Tolles. Der Horror hier entsteht auch nicht durch Schockmomente, sondern durch dieses langsame, stetige Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Untermalt wird das Ganze von einem sehr, sehr dezenten Score, der oft nur reduziert wird auf Klänge, auf Heulen des Windes, Knacken von Holz und auf so ein rhythmisches Spiel der Biwa, dieses klassisch japanische Instrument. Alles zusammen ergibt das ein audiovisuelles Erlebnis, das eine ganz tolle Erzählung darstellt und es schafft, dass man in diese Welt komplett eintaucht. Für mich ist Qui-Dan ein Film, der zeigt, dass Horror nicht laut sein muss, er kann leise sein, langsam, voller Schönheit und gerade dadurch umso erschreckender sein ist. Für mich ist Qui-Dan ein Film, der zeigt, dass Horror nicht laut sein muss. Er kann leise sein, langsam, voller Schönheit und gerade dadurch umso spannender. Kobayashi balanciert zwischen Faszination, Unbehagen, zwischen Traum und Albtraum. Und am Ende ist Qui-Dan für mich Horror in Poesieform. Ein Werk, das man einfach nicht einfach konsumiert, sondern das einem einsaugt. Sehr, sehr schöne Erstsichtung, die mich bedingungslos begeistert hat. Unbedingt anschauen.
Ja, der wandert auch mal auf die Liste. Genau, das war ja damals diese von Arrow erschienene Bloodthirsty Trilogy, ja auch, wo ich dachte so, wow, ja, super, also, das ja, wirklich ja. so aussah wie bei Hammer. Ich so, was, warum hast du da nie was von gehört? Die stehen auch mal wieder auf meiner Rewatch-Liste, diese Trilogie.
Sehr gut.
Die habe ich nämlich auch damals nur einmal gesehen, danach nie wieder und habe die jetzt eigentlich schon letztes Jahr auf meiner Liste gehabt, als ich meine ganze Carmilla Dracula Eskapade hatte und ja, vielleicht werde ich das jetzt bald wieder fortsetzen.
Ja, der Einfallsreichtum, der hier in Tackleck ist, ist schiere Wahnsinn. Das ist, allein deswegen muss man das eigentlich gucken. Allein von der Ausstattung und des Set-Designs und des ganzen Matte-Paintings, das ist schon, da geht einem ja, zumindest die Hose auf.
Ja, bleiben wir doch einfach mal in Asien, reisen wir aber zurück nach Hongkong, wo ich die lange Version der, also es gibt eine lange Version, es gibt eine kurze Version von Dumplings, Delikate Versuchung von Fruit Chan, der im Original Gao Yi heißt, von 2004 ist und auch der Film Three Extremes ist von 2004. Das ist nämlich ein Episodenfilm, drei Episoden. Ist das, wo
Takeshi Miike bei war?
Genau, Miike, ja. Chan okay. und... Ich weiß es nicht. Es waren drei Filme, wie der Titel schon sagt. Und da war halt auch Dumplings dabei. Ich weiß nicht genau, wie lang der da ging. Vielleicht 30 bis 45 Minuten. Es ist ewig her, dass ich den gesehen habe. Und die lange Fassung habe ich eben noch nie gesehen. Der steht aber auch schon sehr, sehr lange hier. Deshalb dachte ich mir, hau den mal rein. Der sonderbare Zufall, der sich danach noch ergeben hat, den erwähne ich danach, falls ich da noch dran denke. Aber ich schalte mal in die Handlung. Man kann in Jungfrauenblut baden, sich das Blut von Kindern hinter die Binde kippen oder einfach in Mais mit menschlichen Föten gefüllte Teigtaschen beißen, um ewig jung zu bleiben. Letzteren Weg wählt Qing Li, die allerdings noch gar nicht weiß, was sie serviert bekommt. Qing Li ist es wichtig, wieder attraktiv für ihren Ehemann zu sein, der sie mit jüngeren Frauen betrügt. Auch als sie herausfindet, dass Mai abgetriebene Föten für die Teigtaschen verwendet, beißt sie herzhaft zu. Und als sie merklich schöner wird, klappt plötzlich auch der Sex mit ihrem Mann wieder. Doch dann fängt sie an zu stinken.
Das ist oh, so ich bin raus.
Das ist, ja, ich möchte jetzt nicht hier überspringen, aber ja, der letzte Satz, finde ich, der war sehr treffend auf das, was so passiert, wenn man Föten isst. Ja, das Thema ewige Schönheit, Gesundheit und langes Leben ist vor allem im Horrorkino ja irgendwie immer da. Also das ist ja wirklich sowas doch recht Wichtiges, ja. Also ob das jetzt bei den Vampiren ist oder ob das bei unserer Elisabeth Báthory ist, die ja auch immer wieder zitiert wird. Wir haben das Thema immer wieder und Fruit Chan geht das halt auf moderne Art an, würde ich jetzt mal sagen. Modern in der Verarbeitung. Also der Film wirkt halt auch sehr schön und sehr modern. Er ist toll fotografiert, hat ganz tolle Farben und es ist kein ekliger, schlonziger Horror-Splatter-Film, wie man ihn meinetwegen zu dieser Zeit ja auch durchaus mal aus Japan oder aus Hongkong oder so bekommen hat. Also 2004 ist man ja da schon so ein bisschen weggegangen von den Geistermädchen und hat dann halt auch so Serienmörder aus Korea und sowas alles mit rein gepfropft. Also das war ja wirklich eine ziemlich potente Zeit, muss man mal sagen, für die fürs Hongkong-Kino und fürs Japan-Kino und das koreanische Kino. So Mitte 90er bis, ich würde mal sagen, naja, es geht ja immer noch, ne? Da kommen ja immer noch gute Filme. Aber so diese Hochphase, wenn du dich erinnerst, wo alle ja, irgendwie ja. plötzlich vom asiatischen Kino geredet haben. Ne? Also da kam dann wirklich sehr viel Unterschiedliches. Und so ist dann Dumplings natürlich ein Film, der mit einem harten Thema auffährt.
Von dem hat aber keiner bei dem man eigentlich schon bei den Oscar-Verleihungen.
Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ja gut, man hatte halt da irgendwie so schon, denke ich mal, genügend Zuschauer, die sich sowas halt angucken. Ja? Wir hatten da ja Ichi, der war durch und da hat er die Messlatte schon sehr hoch gesetzt. Bei menschlichen Föten ist man da nochmal in einer ganz anderen Abteilung, würde ich sagen. Und das ist sehr eklig. Also die Vorstellung ist eigentlich ekliger als das, was man am Ende zu sehen bekommt. Er schafft schon sehr, dass man irgendwie zum Beispiel auf der Akustikebene schluckt. Ja, wenn unsere Qing Li da auf diesen Teigtaschen rumkaut und es knuspert so ein bisschen, dann ist das schon irgendwie eklig, vor allem, weil alles so fein ist, ja. Sie hat da so ihre Stäbchen, dann so eine Schale mit Chinakohl und sowas und dann pickt sie die so einzeln da raus und dann kaut sie so ganz genüsslich darauf rum. Sie weiß dann inzwischen, was da drin ist. Ja, das ist eklig. Was ich hier in dem Film auch wieder faszinierend finde und was mir im asiatischen Kino immer wieder begegnet, sind die unglaublich hässlichen Außenfassaden von Häusern, wo man wirklich das Gefühl hat, alle leben in der Armut, was gar nicht so ist, wenn man dann in die Wohnungen wiederum reingeht. Ne? Also das ist sowas von pragmatisch gehalten alles. Nichts darf da schön sein außen. Ha? Ja, irgendwie kann man sich das gar nicht vorstellen. Ne? Das ist so wie hier, als würde alles hier Kölnberg oder Ossendorf sein. Ganz Köln. Ja.
So im besten Weg.
Außer die Kirchen.
Ja. Ja, stimmt, die sind noch schöner.
Die haben wenigstens ein bisschen Verzierung. Ja, also ästhetisch ist der Film toll. Wir haben wirklich auch tolle Darsteller, auch das muss man wieder sagen. Unsere Queen Lee, die feine Dame, wird von Miriam Yeung dargestellt. Unsere Mai wird von Bai Ling dargestellt. Die sagen mir jetzt beide erstmal nichts, aber vor allem Queen Lee, also Miriam Yeung ist wirklich eine schöne Frau und sie kommt halt auch aus so einer reichen Beziehung und ihr Mann ist halt irgendwie ja, so graumelierte Haare, gut gebaut, so, und er wartet halt einfach irgendwie was. Und sie kann es ihm nicht bieten, und deshalb geht er halt fremd. Und das Ganze wird dann quasi noch so zu so einer Story um die beiden. Und dann haben wir noch eine Geschichte, und das ist sehr, sehr eklig, weil unsere Mai bekommt ja ihre Föten von so einer Frau, die in der Abtreibungsklinik im Krankenhaus arbeitet. Das ist quasi so ein illegales Ding, ja. Und da haben sie jetzt auch schon irgendwie die, also irgendwie ist da, merken die im Krankenhaus, ja, irgendwas stimmt da nicht, da kommen die Föten weg, da müssen wir aufpassen. Deshalb wird das alles ein bisschen problematischer. Aber da unsere Mai vorher selber Krankenschwester war, kann sie auch illegal abtreiben. Das heißt, plötzlich kommt eine Mutter mit ihrem 15-jährigen Mädchen an und möchte unbedingt, dass sie das Kind illegal abtreibt, weil das Kind von ihrem Vater stammt. Das benutzt sie aber als Waffe dann nachher.
Weil Mai sagt so, nee, gut, dieses Asoziale. Ja,
so asozial. Genau, und die beiden bekommen dann auch nochmal so ein Hand. Also das ist ganz schlimm, was danach noch passiert. Alles ist eigentlich schlimm und trotzdem ist das alles total edel inszeniert. Und immer wenn man denkt so, gleich kotzt man, also nicht wirklich, aber so gleich so denkst du, oh ey, geh weg. Da kommt irgendwie so ein, ja, so ein Hauch von Ästhetik, der das Ganze wieder so ein bisschen legitimiert. Ja, selbst wenn du mal einmal, zweimal so ein Fötus da in so einer Schale siehst, dann ist das ganz schnell nur und es ist trotzdem so, als würdest du dir einen Kunstfilm angucken. Nicht irgendwie so hingekackt, ne, damit es noch ekelhafter aussieht. Also es ist schon irgendwie ein sonderbares Teil. Dazu haben wir von Kwong Wing Kan einen Score, der sich so mal sehr klassisch verhält, also was die Instrumentalisierung angeht. Und plötzlich ist er dann auch experimentell und knallt und klingt sonderbar verzerrt. Passt sich dem ganzen Film eigentlich wunderbar an. Ja, also vielleicht wird er ja mal wieder neu entdeckt. Er war ja damals nicht unbekannt. Also klar, das Thema hat irgendwie gelockt. Und allein durch die Tatsache, dass es den im Grunde zweimal gibt, hat er sich natürlich irgendwie auch doppelt aufgedrängt. Ich weiß nicht, ob da irgendwas in HD gekommen ist oder vielleicht
Der Arrow Blu-ray ist gekommen von Free Extremes. Ach. So, aber ich meine mich dran zu erinnern, dass irgendeiner da irgendwie gemeckert hat, das britische Sensorboard da irgendwas nicht durchgefunden hat. Also das Deck, da muss ich aber nochmal irgendwie recherchieren, weil ansonsten, boah, hab ich den gar nicht mehr auf dem Bildschirm. Wäre das vielleicht auch nochmal, da müsste ich mir die vielleicht mal die Blu-ray kaufen und alle drei Teile anschauen.
Aber jetzt hast du mich erinnert. Jetzt hast du mich gerade daran erinnert, was ich eben erzählen wollte. Okay, ich habe Dumplings, ich stand am Freitag vor meinem Regal und im Asia-Bereich und sah eine ganze Reihe von Filmen, die ich alle noch nicht gesehen hatte.
Die Leute denken, du wohnst in so einem Palast im Asia-Bereich.
Ja, so ist das so ein bisschen. Also nicht der Palast, aber der Asia-Bereich. Und ich habe mich dann für den entschieden, der am kürzesten ist, weil es war nachts und ich dachte, komm, so. Und das war halt Dumplings mit 87 Minuten. Ich lege ihn rein, guck. Und am anderen Tag war in Köln eine Demonstration von Abtreibungsgegner. Und natürlich auch eine Demonstration für Abtreibungsbefürworter. Und das war mir alles gar nicht so bewusst in dem Moment. Und abends saß ich da samstagsabends und habe den Text zu Dumplings geschrieben und musste plötzlich lachen, als mir das wieder einfiel, was für ein Zufall das eigentlich ist, was du dir hier gerade anguckst oder angeguckt hast und wie diese Leute auf so einen Film reagieren würden.
Die würden Nervenzusammenbruch wahrscheinlich bekommen. Der erinnert mich ja auch immer so ein bisschen an Untold Story, ne? Wo Wong da irgendwie die Leute zu seinen kleinen, was sind das? Auch immer
Törtchen, ne? Verarbeitet. Fleischtörtchen oder sowas.
Genau, Meatballs, also Fleischbällchen in Teig genau. Eingepackt. Ne? Also, ach ja, egal. Also ich habe keinen amerikanischen Film dabei. Huhu. Ich glaube, ein Novum bei mir und habe mich ins Jahr 72 begeben und mir von Terence Young Carteggio Valachi, eine italienisch-französische Koproduktion, angeschaut, die hier in Deutschland die Valachi-Papiere heißen. Oder der hier in Deutschland die Valachi-Papiere heißt. Ja, Mafia-Filme. Ist ein Mafia-Film. Mafia-Filme der 70er. Da denkt man sofort an Francis Ford Coppolas Der Pate. Doch im Schatten von diesem, ja, ich glaube, man kann durchaus sagen, Giganten entstand mit die Valachi-Papiere ein Werk, das sich, glaube ich, oder vielleicht auch nicht bewusst, anders positioniert. Also hier geht es ein bisschen weniger mythisch zu, weniger glamourös, dafür dreckiger, nüchterner, vielleicht sogar ein Stück weit dokumentarischer, italienisch eben, ne? Du kennst das. Mhm. Der Film selber basiert auf dem Buch The Valachi Papers von Peter Maas und erzählt die wahre Geschichte von Josef oder Joseph Valachi, dem Mann oder der Mann, der als erster hochrangiger Mafiosi die Mechanismen der Cosa Nostra öffentlich machte. Und diese Prämisse, der Film steht hier schon, ja, glaube schon 2 Jahre hier bei mir im Regal, fand ich überaus spannend und ja, da liegt auch so ein bisschen Stärke des Films drin. Charles Bronson spielt Joe Valachi und das fand ich zunächst als Überraschung, denn man erwartet natürlich bei Charles Bronson den schweigsamen Rächer, den er eben in so vielen anderen Rollen dann auch später verkörperte. Doch hier ist Bronson gezwungen, im Grunde genommen, zu erzählen. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Denn der Film ist als Rückblende aus seiner Gefängniszelle so konstruiert, aufgebaut. Und Valachi berichtet eben von seiner Jugend, von den ersten Kontakten zur Mafia, vom Aufstieg in den Reihen der Familie bis hin zum Bruch, der ihn schließlich zum Kronzeugen irgendwie machte, der dann eben jetzt ist. Und das Ganze, dieser ganze Film spannt sich, das ist, fand ich sehr spannend, über mehrere Jahrzehnte. Und Bronson schafft es trotz seiner auch hier gewohnt so stoischen Präsenz, ne? Glaubwürdig diesen Mann darzustellen, der offensichtlich vom Leben gezeichnet ist. Also Furchen hat er ja im Gesicht genug. Wir sehen, wie Valachi als kleiner Gauner in die Welt der ehrenwerten Gesellschaft, und so in Anführungsstrichen, ne, also in der Mafia, so hineingezogen wird, wie Loyalitäten entstehen und genauso eben solche wieder schnell zerbrechen. Und wir erleben den Machtkampf zwischen diesen verschiedenen Bossen, darunter den ziemlich charismatischen Don Vito Genovese, gespielt vom immer tollen Lino Ventura. Der ist wirklich toll. Und der ist ja auch das eigentliche Highlight in diesem Film, denn der ist so bedrohlich ohne Gesten. Also der Mann sieht immer unberechenbar aus, wie ich finde. Der hat ein Gesicht, was so präsent ist, ja, das macht so viel Spaß. Und immer, wenn der im Bild ist, spürt man so diese Mafia-Strukturen schon fast unmittelbar in seinem Gesicht. Ganz toll. Terence Young, der hat hier Regie geführt, der hatte irgendwie vorher, ist ein britischer Regisseur mit Dr. No, Liebesgrüße aus Moskau und Feuerball, 3 James-Bond-Filme, inszeniert das hier mit ziemlich großer Raffinesse. Nicht irgendwie vergleichbar irgendwie mit der Eleganz eben des eben erwähnten Pates, aber mit einer sehr, sehr schönen, gerade raus erzählten, trockenen, nüchternen Art. Also wie er die Charaktere hier darstellt, das hat eine große Authentizität. Zumindest habe ich das so empfunden. Zudem haben wir hier ganz tolle Set-Designs. Also man hat wohl vor Ort gedreht. Ich habe es nicht weiter recherchiert, muss ich ehrlicherweise sagen, aber wir haben hier New York, wir haben Gefängniszellen, die man fast riechen kann, wir haben verrauchte Bars. Das ist eben kein Hochglanz-Mafia-Epos, sondern so ein Ding, wo man die Leute begleitet, die im Schatten leben. und auch voller Paranoia sind und ständiger Unsicherheit. Das kommt schon sehr, sehr gut rüber. Trotzdem habe ich mir manchmal ein bisschen mehr Wucht gewünscht. Also das ist alles sehr, sehr bodenständig, fast schon zu sehr. Die Gewalt ist da und wenn sie kommt, ist sie oft brutal und kompromisslos, aber irgendwie die Connection zu den Charakteren hat mir so ein bisschen gefehlt. Aber gerade Bronson, der bringt hier eine gewisse, ja, der macht schon Spaß, wie der diese, irgendwie wie diesen Valachi darstellt, auch wenn der wirklich relativ eindimensional auch nur schauspielern kann. Der Film, ja, bedient irgendwie bestimmte Mechanismen, ne, die man so kennt von diesen ganzen Mafia-Mythen, die es so gibt. Ja. Aber wir haben eben mit Ventura einen super, super, super tollen, charismatischen Antagonisten, der wirklich jede Szene aufwertet. Wir haben auch trotz all der hier und da vorhandenen Ecken und Kanten einen sehr, sehr schönen, unterhaltsamen Mafia-Film, der so in diesem Kosmos spielt, den man aus den 70er Jahren kennt, der wenig glänzt, aber dafür unangenehm kratzt. Und das ist eben, ja, Valachi-Papier ist eben kein Epos, wie der Pate, ist eben auch keine Fußnote irgendwie oder keine Randnotiz. Es ist ein ehrlicher, wunderbar kantiger Gangsterfilm, der Spaß macht. Und irgendwie Charles Bronson, Joe Valachi, der ist eben so, wie man Charles Bronson erwarten würde. Ist ein Film, der schön ist. So eine schöne, düstere Chronik über Gewalt, Verrat und am Ende des Tages auch, um über andere zu verraten und damit zu überleben. Kennst du den?
Nee, kenne ich tatsächlich noch gar nicht. Und ich bin immer wieder fasziniert, in wie vielen Filmen Charles Bronson dabei ist. Ne? Also neben den Filmen, wo er im Grunde so der Titelheld ist, sag ich mal, gibt es ja auch so Filme, wo er auch dabei ist. Ne? Oder wo er auch vielleicht der Titelheld ist, aber man den Film einfach nicht so kennt. Und
das ist ein schöner Film.
Nee, kenne ich gar nicht.
Nimmt sich mit 2 Stunden auch ein bisschen Zeit. Mich hat es ein bisschen gewundert. Ich wollte auf Original, also habe auch auf den O-Ton geschaut, ist aber trotz der Tatsache, dass italienische-französische Co-Produktion ist, auf Englisch wohl gedreht. Ich vermute, dass man Lino Ventura nachsynchronisiert hat. Ich habe mal kurz versucht, ihn auf Deutsch zu gucken, fand aber die Synchro von Charles Bronson weniger passend und bin dann wieder auf den O-Ton umgestiegen, wo zumindest Bronson und die anderen englischsprachigen Darsteller offensichtlich auch wirklich, ja, die sind, die sie sind. Also weißt du, was ich meine? Andere, also Lino Ventura, ich weiß nicht, ob der nachsynchronisiert wurde, aber es klang so ein bisschen.
Nee, habe ich noch nichts von gehört. Wo ist er erschienen? Also bei welchem Label? Das ist
eine ganz alte Koch Blu-ray, die hier schon seit einiger Zeit steht. Den gibt es auch immer noch, die Valachi-Papiere, ne? Und den gibt es immer noch.
Hat die so auch so die italienische Flagge im Design? Also so die DVD?
Nee.
Nee, okay. Weil ich hatte mal einen Film von denen mit Terence Hill. Das war auch so ein Polit-Mafia-Gerichtsteil, wo man auch dachte, so, okay, habe ich vorher auch nie von gehört.
Du hast auf dem Cover hast du Bronson Ventura, also weißes Cover und dann steht da irgendwie Fett Bronson Ventura und da unten die Valachi-Papiere und unten sieht man irgendwie noch ein bisschen Krimskrams, also nichts Dramatisches.
Nee, aber kann ja sein, dass er dann irgendwie dann mal erscheint hier. Wenn es ihn eh auf Blu-ray gibt, dann ist das ja manchmal nur eine Frage der Zeit. Also im Ausland.
Nee, ich habe die Deutsche.
Ja, ja, aber im Ausland, so. Ich hatte verstanden, im Ausland würde es eine geben. Ach so. Du hast aber nur die alte. Ach so, nee,
ich habe die deutsche Blu-ray.
Ja.
Aber ich glaube, die ist out of print. Aber,
ja, okay, krass. Alter, ist es ja schon wirklich extrem lange her, dass er erschienen ist, oder? Es ist einfach an mir vorbei.
Ich kann jetzt mal sagen, irgendwann gab es mal irgendwie so vor einiger Zeit so eine irgendwie 10 für 50 Euro Aktion beim großen A. Und dann habe ich dann so gekauft, wahllos. Also wahllos nicht, aber was mich interessiert hat. Bronson, ja, kennst du nicht, zack, packst du mit rein. Und daher kommt dieser Kauf oder dieser Film.
Ah ja, okay, na gut. So, ja, ich bin jetzt dann doch mal nochmal in den USA gewesen und habe mich aber so ein bisschen gefühlt, als wäre ich in Italien. Und das ist das Besondere an dem Film. Terror Eyes, der Frauenköpfer, der im Original Night School heißt und 1981 entstanden ist unter der Regie von Ken Hughes. Also Ken Hughes hat Casino Royale gedreht, den ersten mit David Niven damals, 1967, um das mal so ein bisschen zu sortieren. Ursprünglich sollte aber Alfred Sohle hier Regie führen. Alfred Sohle hat Alice Sweet Alice gedreht. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja.
Auch so ein ein britischer Film, der aber auch sehr stark wie ein Giallo aufgemacht ist.
Ich weiß aber nicht, ob es britisch war, aber ja,
Jedenfalls hat Sohle das Projekt irgendwie verlassen und so ist Ken Hughes hier eingesprungen. Und wir sind hier mitten auf der Slasher-Welle, 81, ja. Und ja, ich gehe mal in die Handlung rein, denn so ganz slasherhaft ist es eigentlich gar nicht. In Boston ereignet sich eine Reihe brutaler Frauenmorde. Der Killer schneidet den Frauen stets die Köpfe ab, die er am Tatort zurücklässt. Detective Judd Austin ermittelt in dem Fall, der ihn schnell in das Umfeld des Anthropologieprofessors Millett führt, aus dem die Opfer stammen. Ja, wie ich sagte, Slasherwelle 81. Wir haben auch hier so eine Art Slasher-Killer, aber der Killer, der ist schon sehr stark ans Giallo-Kino orientiert. Also wir haben hier einen Killer im schwarzer Leder-Motorradkluft mit schwarzem Motorradhelm. Der erinnert sehr stark direkt an Der Tod trägt schwarzes Leder oder auch an Nackt für den Killer. Mhm. Und der taucht halt hier immer in diesem Großstadt-Setting auf. Also wir sind in Boston, es wurde auch in Boston gedreht. Und er hat halt, wenn er auftaucht, schon dieses... Das ist einfach so ein Giallo-Killer-Erscheinungsbild, was er einfach hat. Dann hat er so ein geschwungenes Messer, das ist keine Machete, irgendwie sowas, ich weiß es nicht, was es ist. Ich habe es schon mal gesehen, es ist sehr scharf. Man achtet auch immer schön darauf, dass die Klinge schön aufblitzt. Und so startet der Film mit einem sehr, sehr schönen Mord, da kann man ja mal drauf eingehen. Da ist nämlich eine Dame abends, die sitzt da irgendwo zwischen den Hochhäusern an so einem Spielplatz auf diesen Karussells, die man so auf Spielplätzen hat, wo man sich so in die Mitte setzt und dann so ein Rad hat, wo man das so dreht, weißt du, kennst du ja sicher, ne? Wo man dann so, der Horror und mega gefährlich eigentlich. Er schleicht sich an sie ran und aktiviert dieses Gerät, indem er sie anstößt und dann bist du ja im Grunde schon gefangen, dann kannst du ja eigentlich gar nichts mehr machen und dann hält er das Messer raus. Und bei der, weiß ich nicht, 10. Umdrehung oder so, trennt er ihr den Kopf ab. Und das fand ich sehr, sehr schön. Das ist ein richtig schöner Giallo-Mord. Und so wird dieser Film quasi auch eröffnet. Von daher wird jetzt die Messlatte, die ist schon mal sehr hoch gehängt, was die Morde angeht. Es ist eigentlich tatsächlich der schönste Mord. Aber der ganze Film ist so schön angenehm aufgebaut. Wir haben einen Polizisten, dargestellt von Leonard Mann. Da haben wir auch die Italo-Verbindung. Leonard Mann ist eigentlich ein Amerikaner, der aber im Italo-Kino groß geworden ist. Also vor allem in den frühen Anfangszeiten seiner Karriere war er im Italo-Western und stand neben George Eastman, Woody Strode und Ivan Rassimov und hat dann auch bis zu den 80ern das Italo-Kino einfach nicht verlassen. Und irgendwann plätscherten dann in den 80ern mal so die ein oder andere US-Produktion mit rein, unter anderem auch Terror Eyes. Und in Slashern haben wir ja selten überhaupt irgendwie mal Ermittlungen, ne? Also ein Detective oder sowas. Hm. Slasher sind auch selten in einer Großstadt angesiedelt. Ja, und wir haben halt irgendwie hier auch keine kreichenden Teenies, sondern wir haben halt hier Studentinnen, die alle eingeschrieben sind bei diesem Anthropologie-Professor. Das heißt, die Leute sind hier schon ein bisschen gesitteter. Wir haben ja interessanterweise zwei Lesben. Das hat mich auch schon wieder eher ans Italo-Kino erinnert als ans frühe 80er-Jahre US-Kino. Und wir haben hier auch den ein oder anderen Verdächtigen. Also der Whodunit, der funktioniert hier auch ganz gut. Und alles ist einfach wirklich wie ein italienischer Film. Also so eine Mischung aus Giallo und Poliziotesco. Aber einfach sehr wenig USA. Also das erkennt man eigentlich nur an den Hochhäusern, an den Klamotten und so. Aber mal geguckt, geschrieben von einer Frau, ich weiß jetzt den Namen gerade nicht, auch produziert von einer Frau, was ich auch interessant finde, weil das auch das ja relativ selten ist zu dieser Zeit. Ja, hat mich damals schon fasziniert, Terror Eyes, habe ich mal gekauft auf so einer, von so einem Label, die eine Zeit lang mal so Filme veröffentlicht haben, nur auf DVD. Hm. Ja, die Bildqualität ist ganz gut. Kann sogar sein, dass sie auf einem HD-Master basiert, möglicherweise. Weil es gibt ja eine Blu-ray im Ausland, hast du gesagt, ne? Als Night School-Titel. Ja. Deshalb, ich glaube, Terror Eyes ist sogar der britische Titel, während der amerikanische Original-Titel Night School genau. Heißt. Ja. So, genau. Und hier hat man einfach eine Kombination aus Englisch und Deutsch genommen. Also es macht auf jeden Fall Spaß, der Film. Und vor allem, er hat ein unfassbar erstaunliches Ende. Ich möchte das nicht verraten, aber das ist etwas sehr, sehr, sehr Seltenes. Und er hat einen frühen Score von Brad Fidel. Das ist jetzt nicht unbedingt, der geht jetzt nicht in Terminator-Sphären rein, der bleibt jetzt nicht so wirklich hängen, aber ist durchaus solide und passt sich so ganz gut so auch so diesem Großstadt-Setting an. Ich mag das ja sowieso, so dieses 80er-Jahre-Großstadt. Es ist halt eben nicht New York, wobei ich glaube, eine Szene wurde wirklich in New York gedreht. Aber Boston, ja, ist ja auch ganz fein, wenn es um Hochhäuser geht.
Park Chan-wook ist der dritte im Bunde bei Three Extremes.
Ach so.
Old Boy.
Ja. Ja. Ah, ja, ja. Stimmt.
So völlig aus dem
ja, Off. Ja, so viel zu Terror-Eis.
Genau. Völlig mal aus dem Off reingeworfen, aber das hat mich angefixt jetzt gerade eben. Deswegen habe ich jetzt gerade parallel mal irgendwie.
Ich war ja auch fertig.
In die Tasten gehauen und ich glaube, ich werde da werde ich nochmal auf die Ausland Blu-ray zugreifen, weil weder Dumplings noch die anderen beiden habe ich im Regal stehen. Und das klingt schon gut.
Ja, genau. Ich werde mir den Three Extremes auch nochmal angucken. Alleine nur, um zu gucken, was fehlt denn da bei Dumplings? Worauf hat man verzichtet? Denn ich kann mir schon gut vorstellen, was man da so wegnimmt, um das Ganze zu verkürzen. Also
auf der ausländischen ist aber die komplette Version drauf. Ne? Von Dumplings.
Ach, ja. Als Bonus oder was?
Nee, als Hauptding wohl. Oder als Bonus, keine Ahnung, soweit habe ich jetzt nicht irgendwie. Habt ihr dir zugehört? Konnte ich nicht alles lesen.
Na gut. Gut, ja, das war's für diese Gazette. Freut euch auf unser...
Auf alles.
Auf alles, was jetzt
auf kommt. Alles, es ist Oktober. Freut euch auf Oktober.
Genau, gut. Dann würde ich sagen, bis neulich.
Bis bald, ciao.